In der heutigen Folge von der Audiobeweis sprechen wir mit Altach-Trainer Joachim Standfest über die Rückschlüsse aus den ersten beiden Begegnungen in der Bundesliga, über seine Spielerkarriere, über seine Trainerkarriere und ob Flanken aus dem Lauf überhaupt noch erlaubt sind. Viel Spaß!
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 196.
Freut mich sehr, in der aktuellen Folge des Audiobeweis Joachim Standfest, den Trainer von Altach, begrüßen zu dürfen. Außerdem heute natürlich mit dabei Martin Konrad und der ewig junge Alfred Tater. Servus in die Runde.
Hallo. Servus.
Hallo.
Ja, servus Johannes, es freut mich, dass du heute exklusiv bei uns dabei bist.
Ja, erstmals. Nicht nur heute, Martin.
Ja, nicht erstmals, heute. Erstmals.
Immer wieder werde ich in dieser Saison Otto Rosenauer ersetzen.
Das ist schwierig.
Versuche das so gut wie möglich hinzubekommen. Joachim, Sie gestatten es mir vielleicht mit Alfred Tater zu beginnen. Alfred, bitte. Ewig jung. Wie hast du den gestrigen Tag verbracht?
Ewig jung erinnert mich sofort an einen Song von Bob Dylan, Forever Young, den dann später der Wolfgang Ambros gecovert hat. Und den Tag habe ich verbracht, wie ich mir es vorgenommen habe. Er ist durch mich hindurchgegangen, wie die Neutrinos, die das gesamte Universum durchströmen, ohne dass man es merkt.
Also für alle, die es nicht wissen, Alfred Tater hatte gestern Geburtstag. Joachim, sind Sie ein Geburtstagsfeierer? Am 30.05. haben Sie Ihr Geburtstag.
Immer weniger. Ja. Ich glaube, da geht es jedem gleich. Je älter, dass man wird, desto weniger feiert man. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nie gewinnen. Ja, das geht auch endlich spurlos an mir vorbei.
Martin, wie hast du den gestrigen Tag verbracht? Hast du Alfred Taters Geburtstag gefeiert oder hast du am Abend natürlich Sturm geschaut und dir gedacht, oh, das ist aber ein ganz schönes Lehrspiel?
Ich habe sowohl als auch gemacht. In der Früh schon als erstes auf den Alfred einen Kaffee getrunken und dann auch gesehen, dass er überall gefeiert wird, in den wichtigsten Medien des Landes, digital, print, wurde an ihn gedacht, mit unglaublichen Fotos, die meisten davon habe ich schon mal gesehen. Also, nochmal alles Gute, Alfred. Und am Abend habe ich dann auch ein Fußballspiel gesehen, ja. So wie wir das öfter machen. Ja, was soll man sagen? Man könnte jetzt, da gibt es ja so viele Experten bei uns, die sollen was dazu sagen. Insgesamt, dass PSV ganz gut ist, glaube, davon sind wir alle ausgegangen. Das, was eher das Traurige war, unter Anführungszeichen, war, dass man eigentlich chancenlos war und dass es eigentlich jetzt schon klar ist, dass Sturm in der Europa League spielen wird.
Joachim, wie haben Sie die Partie gestern von Sturm miterlebt?
Ja, sehr schwierig. Ich habe auch gehofft, dass Sturm näher dran ist, ja, aber ich glaube, der Roman, der Mädlich hat es eh am Punkt getroffen. Das war nahe an der Weltklasse, so wie sie es gespielt haben jetzt mit den Möglichkeiten, die PSV hat. Vor allem auch immer wieder die variable Sache durch die Mitte, dann wieder über außen, wo du ganz schwer Zugriff kriegst. Und auf den Außenbahnen zwei Raketen, wo jedes 1 gegen 1 brutal schwierig ist zu verteidigen, weil sie mit Tempo und mit Technik kommen. Ja, das ist, der PSV ist eine richtig gute Mannschaft und hat mich auch sehr überrascht, wie stark die wirklich sind.
Alfred, welchen Eindruck hast du gewinnen können?
Ja, zunächst hat Sturm letzte Saison ja schon in der Europa League eine Lehrstunde bekommen gegen Feyenoord Rotterdam. Offenbar hat man da nicht mitgenommen die Sache, wie man es gegen die Holländer anlegt. Und wenn man weiß, dass die Holländer seit ewigen Zeiten ein Volk des Verkaufens sind, ja, ein Händlervolk und so weiter, dann muss man diese DNA muss man bekämpfen. Das weiß leider Sturm nicht, wie das geht. Man muss, damit das Händlervolk nicht erfolgreich ist, den Preis hoch ansetzen. Höher als sie zu zahlen bereit sind. Und das geht vorwiegend durch eines: Schmerzen.
Ja, aber Alfred, da muss ich dir schon sagen, ich finde, gestern war das, die Intensität und der Kampfgeist beim SK Sturm waren ja, finde ich, sehr wohl da. Aber ich glaube, sie haben nie eine Chance gehabt bei der Mannschaft, dem war, wie es der Joachim mal gesagt hat, die Fußball gespielt hat auf allerhöchstem Niveau, weil sie technisch gut waren, aber eben auch gekämpft haben und intensiv gespielt haben. Ich möchte sagen, Europa League ist gut und schön, natürlich, wahrscheinlich macht Sturm sowieso dort mehr Punkte als in der Champions League, das ist einmal das eine, das heißt, das ist für die 5-Jahres-Wertung dann auch nicht so schlecht und vielleicht auch für Sturm, für den Herbst, für die Moral. Was mich irgendwie dann doch ein bisschen wundert ist, ich kenne Christian Ilzer ganz gut und die meisten kennen ihn bei all seinen Vereinen. Er geht immer seinen Weg gnadenlos. Gestern, glaube ich, wäre auch ganz gut gewesen, vielleicht ein anderer Weg, um das einmal so zu formulieren.
Vielleicht aber wir wollen ja heute nicht nur über Sturm Graz reden, wir wollen ja in erster Linie über Alltag reden und über Joachim Standfest reden. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich denken, Joachim Standfest, was hatte denn alles auf seiner Vita stehen? Für die habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben. 508 Bundesligaspiele, die Nummer 6 in der ewigen Liste der Bundesliga, 34 Länderspiele, 2 Tore erzielt, einmal bei der EM dabei, 2008, zweimal Meister, einmal mit Sturm, einmal mit dem GAK, fünfmal Cupsieger, Liverpool 1-0 an der Anfield Road besiegt 2004, 129 Spiele unter Walter Schachner und. Diese Liste könnte man noch etwas weiterführen und jetzt eben Trainer in Alltag, Joachim Standfest. Welche Eindrücke haben Sie denn gewinnen können von Ihrer Mannschaft an den ersten beiden Spieltagen?
Ja, zwei unterschiedliche Blickwinkel. Wir haben einen sehr großen Umbruch gehabt. Es war uns eigentlich klar, dass sich von der letzten Saison einiges verändern muss. Sind jetzt, glaube ich, seit 4 Wochen gemeinsam in einem Boot und haben durchaus ansprechende Leistungen gebracht, jetzt sowohl in den Vorbereitungsspielen als auch in dem Salzburg-Spiel. Gegen Rapid ist es jetzt schief gegangen. Auf der anderen Seite hat es mich schon überrascht, weil eben die Kurve jetzt wirklich steil nach oben gezeigt hat. In der Trainingswoche ist das Spiel gegen Salzburg nochmal positiv zu erwähnen, obwohl wir verloren haben, war jetzt für mich nicht so zu erwarten. Im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ist es nicht überraschend, ja, dass das irgendwann einmal passiert, weil sehr viele neue Spieler, da passt noch nicht viel zusammen und gerade wenn du dann, oder wenn was in die Hosen geht, so wie bei dem Spiel, dann multipliziert sich das Ganze halt, wenn du eine neue Mannschaft bist. Und das hat man dann auch gesehen, ja, wir waren zu offen, wir haben ja die falschen Mittel gewählt, sondern immer mannorientierter geworden, haben die Räume für Rapid immer weiter geöffnet und ja, das passiert dann, ja. Sollte nicht passieren, ist schlecht, dass es passiert ist, aber wir können es nicht ändern und da geht es anzusetzen, jetzt weiterzumachen.
Alfred, welches Bild hat Alltag für dich abgegeben?
Ja, man darf Punkt A nicht vergessen, dass man gegen Salzburg gespielt hat und gegen Rapid, die momentan in der Liga gemeinsam mit Sturm eigentlich am besten auftreten, sind am weitesten in ihrer Darstellung als Team. Deshalb kann ich, glaube ich, noch kein hundertprozentiges Urteil abgeben, weil eben die Teams zu stark waren phasenweise. Dennoch, glaube ich, wird sich im Vergleich zu den Saisonen davor auch nicht wesentlich was ändern im Sinne von, dass man vielleicht eine Chance hat, in die Top 6 zu kommen. Warum ich das meine, ist deshalb, weil wenn ich mir die Transfers ansehe, die Alltag gemacht hat, im Anschluss an 2 magere Jahre, wo man zweimal gegen den Abstieg gespielt hat und mit Glück dann manchmal dem entronnen ist, diesem Abstieg, sehe ich immer noch Spieler, die man holen kann in einer Preisklasse, die in einem nicht wesentlich, sage ich einmal, weiterhelfen. Das heißt also, in diesem Zusammenhang wird die neue Kraft, die das Team benötigt, nicht unbedingt von neuen Spielern kommen, sondern nur vom neuen Trainer gespannt. Und da hoffe ich, dass der Joachim mit seinem Blick auf das Team neue Wege findet, um das Team so zu stabilisieren, dass man wenigstens heuer nicht so weit hinten drin ist, dass man wieder zittern muss. Aber Bäume ausreißen geht mit diesen Möglichkeiten, die man im Kader hat, nicht.
Joachim, Sie müssen schmunzeln.
Ja, was richtig ist, ja. Und richtige Meinung zu dem Thema hört man sehr selten. Also das Schmunzeln kommt, weil ich mich frei drüber. Nein, es ist, wir sind schon sehr zufrieden mit dem, wie wir den Kader zusammengestellt haben. Sind wir vielleicht noch nicht ganz fertig. Aber es ist natürlich so, dass wir keine großen Sprünge machen können. Wir haben uns bei vielen Spielern persönlich extrem bemüht, dass die zu uns herkommen sind. Wir haben natürlich auch ein Argument mit unserem Campus jetzt, das richtig gut ausschaut. Aber im Fußball entscheidet trotzdem immer mehr das Geld. Und es ist wirklich so, dass du 10 neue Spieler holst. Aber die Spieler, die uns das garantieren, dass wir einen Schritt nach vorne machen, die sind halt eine andere Preisklasse. Und wir haben es jetzt wirklich in den letzten Wochen auch sehr oft erlebt, dass wir da teilweise Probleme haben, mit der dritten deutschen Liga zu konkurrieren. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Aber ja, wir haben jetzt den Umbruch gestartet. Es ist sicher nicht so, dass wir jetzt sagen, wir sind fertig und wir sind jetzt da mit dem, ja, das ist unsere Idealvorstellung. Das wird nicht funktionieren, aber wie gesagt, mit den Spielern, die zu uns gekommen sind, sind wir sehr zufrieden, mit denen sehen wir einen Weg, mit dem wir arbeiten können. Aber es wird, und das haben wir vom ersten Tag weg gesagt, wieder ein Kampf gegen den Abstieg werden. Und wenn wir es schaffen, dass wir jetzt da nicht 3 oder 4 Runden Verschluss noch immer in dem Boot drinnen sind, dass wir rauf müssen, dann haben wir, glaube ich, eine gute Saison gespielt. Und das Ziel in dem Ganzen ist, dass wir jetzt den Stamm finden, dass wir dann vielleicht im Winter noch 1, 2 Verstärkungen, die uns wirklich weiterhelfen, kriegen können oder verpflichten können und dann vielleicht im Sommer nochmal punktuell verstärken und dann kann man eigentlich schauen, dass man sich nach oben orientiert. Alles andere ist, wie der Alfred schon sagt, ist nicht realistisch. Auch wenn es viele gern anders hören wollen oder sehen wollen.
Weil Sie jetzt gesagt haben, im Winter nach Verstärkungen schauen, wird im Sommer vielleicht noch etwas passieren? Man war ja schon recht konkret an Alexander Schmidt dran, da hat dann die Wiener Austria schlussendlich dazwischen gefunkt. Das Transferfenster ist ja noch etwas offen in Österreich. Ist das ausgeschlossen, dass im Sommer jetzt noch etwas passiert?
Nein, ist nicht ausgeschlossen. Aber es ist, glaube ich, bekannt, dass wir auf der Suche nach einem Stürmer sind. Das hat sich jetzt nicht verändert, nachdem wir den Alex Schmidt nicht verpflichten haben können. Und wir sind auf der Suche. Wird natürlich auch immer schwieriger, auch aus bekannten Gründen, die der Alfred gerade vorher angesprochen hat, da wirklich wen zu finden, der uns dann weiterhilft.
Martin, was traust du den Altachern zu in dieser Saison?
Also zunächst einmal finde ich es positiv, dass sich Roland Kirchler und der SC Rheindorf Altach für Joachim entschieden haben. Denn gerade in Altach gab es in den letzten Jahren viele Trainer. Zwischendurch hat man auch geglaubt, mit Namen vielleicht erfolgreich zu sein. Dann auch natürlich mit Trainern, die vielleicht aus dem benachbarten Ausland sind, die nicht so einen Namen haben. Und jetzt hat man auch gesehen, es gibt vielleicht auch in Österreich jemanden. Und du hast das ja, Johannes, finde ich, schon gesagt, da ist ja jemand, der innerhalb von knapp 20 Jahren in Österreich aktiv in seiner Karriere ziemlich viel erreicht hat, wie wenige. Wenn ich dann noch den Roman Wallner dazu nehme und den Roland Kirchler, dann haben wir da zusammen, glaube ich, weit über 1200, 300, keine Ahnung, Bundesligaspiele. Das heißt noch lange, dass die dann erfolgreiche Funktionäre und Trainer sind, aber zumindest wissen sie, wie das Ganze funktioniert. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Und zwar auch in Österreich funktioniert. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch im Ländle und in Altach immer wieder betonen, dass das auch, wenn diese beiden Trainer jetzt mehr vom Osten kommen, dass die schon wissen, wie der Hase läuft. Das ist einmal das eine. Im Übrigen, der Joachim ist ja der einzige Österreicher, Steirer, der mit den beiden Grazer Clubs Fußballmeister geworden ist. Quizfrage an Alfred und Johannes vor allem. Wer ist der zweite Mensch auf diesem Planeten, der mit beiden steirischen Clubs österreichischer Bundesliga-Fußballmeister geworden ist? Es gibt nur zwei.
Nein, da muss ich reingrätschen, das ist falsch. Es gibt drei.
Ah, richtig. Aber
ja.
Danke, Joachim.
Ja, ja.
Aber den dritten vergisst man oft. Aber jetzt fahren wir mal den zweiten, weil du weißt, wenn ich nicht als zweiten meine, weil der war an beiden nicht unwesentlich beteiligt. Johannes?
Boah. Die Gnade der späten Geburt, kann ich mich da rausreden? Nein, eigentlich nicht.
Er ist bekannt. 2004 und 2011.
Ja, wie Joachim Standfest auch.
Ja. Alfred, weißt du du zufällig? Er kommt nicht aus Österreich, der Zweite. Weil sonst, weil der Joachim ist ja der Steirer, sag ich mal. Ne?
Na, muss ich passen, ja.
Ich sage, er kommt aus Bosnien.
Muratovic.
So ist es. Sehr gut. So, und Joachim, du darfst nur den dritten sagen, weil du das richtigerweise
weißt du es überhaupt? Das ist die Frage, ob es du warst.
Nein, ich habe einmal, nee, weil es ein Ersatzspieler ist, an den denkt man nicht so oft.
Ja, so ist es. Dominik Hassler.
Genau. Ja. Mhm. Das war die 1-Million Frage, war das, gell?
Ja, ist zwar kein gebürtiger Steirer, aber den haben wir schon einbürgert bei uns.
Ja, na, ist ein gebürtiger Martin, Osttiroler, glaube ich. Ne?
Wenn wir schon bei Quizzen sind zu Joachim Standfest, dann habe ich auch noch eins für euch. Joachim Standfest ist ja nicht nur begnadeter Fußballer, hat in seiner Jugend noch eine zweite Sportart ausgeführt.
Naja, gut, das brauche ich jetzt nicht fragen. Das war mein Alfred, ne?
Alfred. Im Alter von Curling? 10 bis 14 Jahren, habe ich gelesen.
Na, Alfred, vielleicht hilf ich dir.
Curling?
Er war ein Eisenerz daheim, der Alfred.
Fast.
Alfred, er war ein Eisenerz daheim und dort ist eine Nachwuchsakademie und Schule für
Bogenschießen.
Welche Sportart? Ja, fast. Das ist noch nicht olympisch.
Bumerang werfen?
Nein. Bubi Bradl! Bubi Bradl!
Skispringen und bis zu 70 Meter ist der junge Joachim schon gesprungen.
Genau. Also. Gut, jetzt darf ich fortsetzen, wollte ich nur sagen. Entschuldigung, kurzer Quizwort da dazwischen. Nein, also ich finde, das muss man immer wieder erwähnen. Ich glaube, dass da eben jemand jetzt auch am Ruder ist, der weiß irgendwie, worum es geht. Und ich würde mir wünschen, dass die Verantwortlichen von Altach auch die nötige Ruhe haben, auch wenn man nach zwei Spielen gegen solche Gegner null Punkte hat. Und auch wenn man vielleicht das dritte Spiel jetzt gegen die WSG nicht haushoch gewinnen sollte. Denn es wird nicht nach zwei oder drei Runden die Meisterschaft entschieden und auch nicht der Klassenerhalt wird entschieden, ob man bleibt oder nicht. Ich glaube, das Wichtigste, was man sehen muss, ist eine Mannschaft, die, wie es der Alfred schon gesagt hat, in der Lage ist, im Laufe der nächsten Wochen sich so zu finden und die Qualität zu haben, dass man ganz einfach in dieser Liga mitspielen kann. Und das sehe ich jetzt rein von den Namen her und von den Möglichkeiten im Vergleich zu drei, vier anderen Teams. Und deswegen wünsche ich und hoffe ich es, dass es die Altacher dann auch verstehen und auch auf den Platz bringen. Aber natürlich wäre es ganz gut, wenn man auch jemanden findet, der auch Tore erzielt. Und natürlich defensiv, aber das brauche ich dem Joachim nicht sagen, nicht nach Ballverlusten solche Fehler macht, dass es dann halt hinten gleich mal einschlägt. Aber das ist ja bei jedem Team dasselbe.
Jetzt haben wir schon die ersten beiden Spiele angesprochen. Das war eben das Heimspiel gegen Salzburg 0-2 und dann das Spiel gegen Rapid 0-4. Also die Auslosung jetzt auch in den ersten beiden Runden eine, die vielleicht einfacher hätte sein können. Jetzt kommt eben das Spiel gegen die WSG, dann kommt Austria Klagenfurt, dann kommt Austria Lustenau, dann noch Sturm und dann ist Länderspielpause. Joachim Standfest, inwiefern werden sich zumindest die Spiele gegen die WSG, Klagenfurt und Lustenau vom Charakter doch deutlich unterscheiden zu dem, was gegen Salzburg und Rapid gefordert war?
Ja, in erster Linie waren wir in den ersten zwei Spielen klarer Underdog, auch wenn das vielleicht ein paar anders gesehen haben, vor allem im zweiten Spiel, weil sie eben gesehen, dass wir gegen Salzburg gar nicht so weit weg waren. Es ist ja Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, auch so wie die letzten Saisons gegen Lustenau haben wir einiges gut zu machen, was letzte Saison betrifft. Aber ja, alle Spiele, alle Gegner sind, denke ich, auf unserer Augenhöhe oder in unserer Reichweite. Und deswegen wären das allein von der Ausgangssituation andere Spiele. Ja, inwieweit oder wo die Stärken der Mannschaften jetzt wirklich liegen, ist, glaube ich, nach zwei Runden noch ganz schwer abzuschätzen.
Das definitiv. Wie hat denn auch Ihre Mannschaft diese ersten beiden Runden weggesteckt? Sie haben ja gesagt, das ist eine neue Truppe, das ist ja dann mit einer neuen Idee eines Trainers und dann gibt es zwei Spiele, die 0-2, 0-4 ausgehen. Klammern wir mal die Gegner aus. Wie nimmt die Truppe das auf? Weil natürlich mit einem Erfolgserlebnis wird der Idee des Trainerteams natürlich schneller Glauben geschenkt, sage ich jetzt einmal.
Ja, wie sie es aufgenommen hat. Natürlich waren sie enttäuscht, ja, jetzt da in beiden Spielen. Das Schlimmste in der Woche nach Salzburg war, dass uns jeder auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, das war sehr super, aber du hast zweimal verloren. Ja, und das ist dann ja lästig und nervig. Ich glaube, dass sie gegen Rapid selber sehr enttäuscht waren, was dann im Endeffekt rausgekommen ist, wie wir alle. Wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot. Ja, da geht es jedem gleich und ich glaube, jeder Fußballer, der irgendwann einmal auf dem Fußballplatz gestanden ist, ist enttäuscht, wenn er verliert. Aber ja, wir haben das am Sonntag dann versucht aufzuarbeiten mit Videos, mit Sachen, an das gelegen ist und sie haben das ja gut aufgenommen. Wir haben auch mit vielen Spielern dann die Einzelgespräche gesucht, woran es aus ihrer Sicht gelegen ist und es schlang immer wieder alle in die gleiche Kerbe und deswegen haben wir das gut aufgearbeitet und jetzt geht's wieder los und wir bereiten uns vor auf WSG. Ja, dass wir Rückschläge erleiden werden, das haben wir von Anfang an einplant. Das ist auch so kommuniziert mit der Mannschaft und die sind da sehr realistisch in den Zugang, was jetzt betrifft die letzten zwei Jahre und jetzt da viele neue Spieler.
Welche Kerbe ist das, in die alle Spieler in den Einzelgesprächen geschlagen haben?
Ja, dass wir teilweise falsch reagiert haben. In erster Linie muss man sagen, dass Rapid richtig gut war, vor allem dort im Offensivbereich und im Umschalten, wo sie ja mit den Rochaden zwischen Burgstaller und Seidel uns immer wieder Löcher reingerissen haben, wo wir dann im Laufe des Spiels immer mannorientierter worden und die Löcher noch mehr aufgegangen sind. Ja, das ist, kommt da dann hin, wenn du nicht in den Zweikampf kommst, dann versuchst du einfach näher zu stehen. Geht natürlich immer mehr auf. Und es gibt gewisse Grundprinzipien, die wir uns jetzt erarbeitet haben in den letzten Wochen in der Defensive, die wir nicht gut gemacht haben, wo wir nicht gut verteidigt haben. Und da gilt es jetzt wieder zurückzukehren.
Bei Rapid gab es ja auch eine kleine Schrecksekunde rund um ihren Torhüter, um Stojanovic. Wie geht's ihm? Ist er soweit wieder hergestellt, dass er am Wochenende zwischen den Pfosten stehen kann?
Ja, also momentan deutet nichts darauf hin. Es war eine Schrecksekunde für uns alle, weil er ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Also den muss man da natürlich aus dem Ganzen ausnehmen. Das war eh schon noch ein Spiel. Wenn man sich beim Daumen dann bedanken muss, dass man nicht höher verliert, dann weiß man eh, wie wir uns präsentiert haben. Aber ja, es war für ihn auch ein Schockmoment, weil er direkt in die offene Sohle vom, weiß gar nicht, wer es war, da reingerutscht ist. Und natürlich tut das weh am Anfang am Schienband gerade extrem. Und es hat sich dann Gott sei Dank so eh schon ausgestellt im Spiel, dass er weiterspielen hat können und dass er dort da keine Anstalten gemacht hat, dass er irgendwie schwerer verletzt ist. Und er hat ein bisschen einen größeren blauen Fleck am Schienbein und das ist aber zum Aushalten, sagen wir mal so.
Also einem Einsatz steht nichts im Wege. Alfred, was muss die Mannschaft, diese neu zusammengestellte Mannschaft, auch aus den ersten beiden Spielen mitnehmen?
Ich denke, da gibt es eine zugespitzte, einfache Formel. Nämlich die Komfortzone des Gegenspielers stören. Ich habe den Eindruck gewonnen, und jetzt hebe ich nur einen Spieler heraus, ohne dass ich ihn jetzt hiermit auch negativ beurteilen möchte oder auch schlecht hinstellen will, aber Lukas Guganik zum Beispiel beim Gegentreffer von Kühn hat die Komfortzone des Spielers nicht gestört. Was meine ich mit Komfortzone des Spielers? Derjenige, der im Ballbesitz ist, hat dann eine Komfortzone, wenn keiner eindringt in die unmittelbaren Handlungsbereich. Wenn also der Gegenspieler zu weit weg bleibt und ihn nicht stört, dann behält er seine Komfortzone und kann dann natürlich seine Qualität ausspielen. Und das war bei einem Tor so der Fall im Strafraum. Guganik war einfach 1,5 Meter weit weg. Und das ist der Hauptaspekt. Ich glaube, bei den meisten Teams in dieser Liga könnte man einen unmittelbaren Bruch in der Leistung herstellen, wenn man erkennt, ich muss die Komfortzone des Gegners stören. Leider denken die Spieler oft so an die eigene Komfortzone, nämlich weit genug wegzubleiben von einem Zweikampf. Joachim hat vorhin den Zweikampf ja auch erwähnt. Der Zweikampf als Keimzelle des Spiels, aber wenn ich nur Akademiefußball spiele und daher kommt diese Seuche nämlich, dann werde ich nicht in diese Komfortzone eindringen können. Und hier ist der Hebel anzusetzen. Ich erinnere an Peter Backholz aus der Klagenfurt. Die haben das geschafft, deshalb haben sie zweimal jetzt die Meistergruppe erreicht. Die Spieler dringen permanent in die Komfortzone des Gegners ein und dann können sie eben den Gegner aus dem Rhythmus bringen und dann das eigene Spiel auch durchbringen, auch wenn es nicht jetzt glänzend ist in der Offensive. Aber es ist durchaus erfolgreich, so zu spielen und das ist, glaube ich, der Hauptknackpunkt, an dem die meisten Teams in der Liga knappern und gestern auch Sturm gegen Eindhoven.
Joachim, Sie haben auf Ihrer Antrittspressekonferenz ja auch gesagt, es soll wieder wehtun, wenn man nach Altach kommt. Das könnte man ja auch so deuten, wie es Alfred Harter gerade angedeutet hat, in die Komfortzone des Gegners eindringen. Wir wollen jetzt aber natürlich nicht nur auf die Körperlichkeit gehen, sondern natürlich auch mit spielerischen Qualitäten kann man natürlich auch in die Komfortzone des Gegners eindringen und den da verunsichern. Wie sieht denn Ihr ideales Spiel am Ende des Tages aus, das Altach spielen soll?
Jetzt erst muss ich mal sagen, der Alfred spricht mir aus dem Herzen.
Was jetzt auch das, mit dem Thema Akademie.
Ja, alles, das ist wirklich wie, ja, ich könnte es selber nicht besser formulieren, meine Gedanken, ja. Na, das ist einfach, und das war der Hintergrund dieser Aussage aus der Antrittspressekonferenz, weil wir auch im Frühjahr extreme Probleme in dem Bereich gehabt haben. Wir haben es jetzt in den Vorbereitungsspielen ganz gut gemacht, jetzt gegen Salzburg haben wir es auch ganz gut gemacht. Jetzt war wieder so, ja, wo wir weit weg von dem waren. Betrifft jetzt nicht nur die eine Situation beim Tor, sondern sehr oft im Spiel, dass das vorkommt, da, dass man dann die Linie zum Tor nicht schließt oder den Körper zwischen Tor und Ball bringt. oder und Gegner bringt. Ja, da haben wir noch extremes Entwicklungspotenzial. Und zu deiner Frage, ich hätte es fast vergessen. Ich muss das, glaube ich, trennen von dem, was ich mir vorstelle oder was jetzt vielleicht für uns möglich ist. Ja, das ist mir das Wichtigste. Und wir müssen jetzt anfangen, schauen, dass wir defensiv stabil sind, dass uns das nicht mehr passiert, dass wir, wie der Alfred jetzt gesagt hat, dass wir viel über den Zweikampf kommen, viel über eine geschlossene Mannschaft und dann ein gutes Umschaltspiel haben. In meiner Idealvorstellung ist es so, natürlich würde ich gerne Fußball spielen. Ja? Ich bin keiner, der auf einen zweiten Ball spielen will, der ich möchte schon so lösen. Habe jetzt da auch in Richtung Heiko Vogel sehr viel mitgekriegt oder gelernt, wie wir gemeinsam bei Sturm waren, was auch Ballbesitz betrifft. Das ist aber was ich nicht ausreizen will. Also ich will nicht 47 Bälle spielen und dann nicht irgendwie zum Abschluss kommen. Und die Trainer, die ich jetzt intensiver verfolge oder die mir taugen momentan, ja, das sind ja auch Trainer, die aus der Red Bull-Schule rauskommen und sich dann aber trotzdem weiterentwickeln. Ja, und nicht mehr auf dem so festbleiben. Das ist ein Marco Rose, ein Roger Schmidt, verfolge extrem gern, an Olli Glasner verfolge extrem gern. Das sind Sachen, die den modernen Fußball, den es jetzt gibt, mit dem athletischen, mit dem Pressing, mit dem intensiven Vereinen wieder mit Fußball. Ja, ich glaube, gerade jetzt so Roger Schmidt ist da ein Paradebeispiel für das, wie der das in Portugal jetzt macht, dass man wirklich die Grundzüge von dem Red Bull-Spiel oder von dem modernen Fußball, wo die Athletik sehr bestimmend ist, wieder dorthin bringt, dass es trotzdem wieder auch um Fußball geht und nicht nur um, jetzt ich schieße den Ball da vorne rein und presse hinten nach und habe dann Spieler, die Qualität haben, die das vorne lösen können, sondern auch wirklich das ein bisschen vereint, ja, sage jetzt einmal, wie ja, Mannschaften wie Barcelona oder Fußball oder ja, Real oder so in die Richtung vereint mit dem Fußball, wo es athletisch wirklich modern ist momentan.
Aber das ist natürlich auch eine Frage der Qualität, wollte ich nur sagen. Nicht? Ich meine, der Thomas Sageda will ja gern spielen mit dem LASK, so wie der Olli Glasner, mit dem er ja zusammengearbeitet hat. Ich glaube, das ist natürlich alles dann auf der einen Seite die Theorie, auf der anderen Seite die Praxis. Und die Frage ist ja, die ich mir stelle, zum einen, was der Alfred angesprochen hat und du ihn auch bestätigt hast, Joachim, Peter Backholt, ja, natürlich, der weiß, was er will, aber auch da ist es eine Frage der Qualität. Der hat natürlich ein Gerüst vom Torhüter beginnen mit zwei Innenverteidigern und dann sage ich jetzt sogar noch drei mittlerweile, weil der Gemici Base zurückgekommen ist, drei zentralen Mittelfeldspielern. Dieses Gerüst steht. Und der Rest, sage ich mal, ist dann auch noch da, natürlich im positiven Sinne, aber dieses Gerüst steht und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Klagenfurt zumindest in den ersten beiden Saisonen und jetzt vielleicht wieder mal mit dem Klassener halt das Thema nicht ganz vorne steht, sondern da steht schon ein bisschen drüber was, nämlich unter Umständen sogar der Einzug in die Meisterschaft.
Ja, es ist immer das Gleiche, wenn du einen guten Kern hast in einer Mannschaft und das sind normal Tormann, Innenverteidiger, zentraler Mittelfeldspieler und Anstürmer, dann bist du eine gute Mannschaft. Wenn du dann noch gute Außenspieler hast rundherum, dann kannst du was gewinnen. Das war vor 20 Jahren so und das wird in 20 Jahren noch so sein. Ja. Wenn du was zusammen kaufen willst, dann brauchst du extrem viel Geld, dass du das auffangen kannst. Aber grundsätzlich, die Mischung einer Mannschaft schaut so aus, dass du einen starken Kern brauchst und der ist in Klagenfurt sicher gegeben. Auch jetzt über mehrere Jahre schon zusammen.
Weil die starken Außenspieler dann auch noch Thema waren, da sitzt ja einer bei uns in der Runde, der jetzt nicht so schlecht war auf der rechten Außenbahn, rechtes Mittelfeld, rechter Verteidiger. der war überall
eins. Er war Zehner.
Genau. Ja. Joachim, wie hat sich denn auch die Position des Außenbahnspielers in den letzten Jahren, Sie sehen es mir nach, wenn ich sage Jahrzehnten, weil Sie können es ja in Jahrzehnten auch beurteilen, verändert?
Vor allem in erster Linie extrem athletisch. Also die natürlich musst du ein guter Spieler sein und je besserer Spieler du bist und je besser du das kombinieren kannst, dass du über 90 Minuten auf und ab marschieren kannst, desto höher geht's nach oben. Wenn ich jetzt zurückdenke an das Ganze, wo ich jetzt da so in die Bundesliga gekommen bin,
1999 war Debüt.
99 war das, ja, vor der Jahrtausendwende.
Auge auf. Ja.
Nein, also ich glaube, das war einer meiner großen Vorteile, dass ich so die erste Richtung war, jetzt an athletischen Spielern, wo das ein bisschen, ja, wichtiger geworden ist, dass die auf und ab marschieren. Und das hat mir viel Einsatzzeit gebracht in der Richtung. Und das hat sich einfach so entwickelt, dass es ohne dem kommst du gar nicht mehr in Frage, dass du so eine Position begleiten kannst. Dazu mal war es wirklich eine Qualität oder ein Alleinstellungsmerkmal. Und jetzt bist du einfach so, wenn du das nicht mitbringst, dann bist du gar kein Thema für das.
508 Bundesligaspiele sind, ich kann mich erinnern, in Ihrer Karriere haben Sie immer gesagt, diese Zahlen, die sind mir vollkommen egal. Jetzt mit ein paar Jahren Abstand, 6 hätten Sie mehr gebraucht, beziehungsweise 7, um Platz 4 einzunehmen, um Didi Ramos und Leo Leiner noch zu überholen in dieser ewigen Bestenliste. Diese 6, ärgern Sie die manchmal oder sind Sie doch immer so, dass Sie sagen, nein, diese Zahlen, eigentlich ist es schön, dass ich über 500 gemacht habe, dass ich diesen Sport so lange ohne gröbere Verletzung ausüben habe dürfen. Und alles andere, schön, dass ich da in irgendeinem Buch drinnen stehe, aber ob ich da auf Platz 6, auf Platz 4, auf Platz 3 stehe, nein, ist mir eigentlich Bovidl.
Ja, das ist mir richtig wurscht. Also da bin ich Gott sei Dank pflegeleicht, was das betrifft. Und was mir an der Sache was bedeutet, ist, dass ich 20 Jahre fast Stammspieler war in der Bundesliga, dass ich, glaube ich, gefühlt 25 bis 30 Trainer gehabt habe und mich überall durchgesetzt habe. Auch in die Richtung, dass ich jetzt von den 508 Spielen, weiß ich nicht, sehr viele von Start weg gemacht habe. Das ist das, was mir was bedeutet. Aber ob das jetzt 518 oder 420 oder 360, ist mir relativ wurscht. Ja. Und außerdem, Didi Ramos spielt jene, die wir holen. Ja.
Der wäre beleidigt sonst. In St.
Pölten. Ja, das war quasi mein Lehrmeister, ja, von dem habe ich extrem viel mit. Nein, das nicht, aber das passt schon so, wenn ich dort dahinter stehe. Von dem habe ich extrem viel mitgenommen, der hat sich damals, wie ich jung war, extrem um mich bemüht, der war immer für mich da, und es ist schön, mit dem da in einer Linie, für mich persönlich ist es schön, mit ihm da in einer Linie zu stehen.
Alfred, welche Erinnerungen hast du eigentlich an den Spieler Joachim Stanfest? Gibt's ja doch einiges, das man erzählen könnte. Eben über 500 Bundesligaspiele, zweimal Meister, fünfmal Cupsieger. Und ich glaube, jeder erinnert sich an 2004, diesen 1-0-Sieg gegen Liverpool an der Anfield Road.
Ich bestätige sofort natürlich das, was wir da jetzt thematisieren, nämlich der athletische Faktor hat sich bei ihm besonders dann gezeigt, dass der enorm wichtig ist auf dieser Position. Aber es ist nicht nur das. Ich möchte noch einen zweiten erwähnen, der mir sofort immer in den Kopf schießt, wenn man über die Außenbahnspieler bzw. die Verteidiger, die dann mitgehen in den Angriff und dort Aktionen setzen, welchen Unterschied es zu früher gibt. Ich glaube, wir müssen eines einmal festhalten. Ich sehe überhaupt keine rechten Verteidiger mehr, die aus dem Lauf flanken. Gibt's nicht mehr. Warum ist das so? Heute wird nach vorne kombiniert und wir wissen, dass Guardiola mit seinem Team das ja auf die Spitze getrieben hat, unter anderem die Spieler dürfen gar nicht mehr flanken, sondern die müssen den Ball kappen und dann wieder in den Rückraum spielen, wo dann das Spiel wieder weitergeführt wird. Ja. Damit hat sich aber auch etwas manifestiert, ein kompletter Unterschied in der Art und Weise, wie das zu interpretieren ist. Ein Leo Leiner, der auch gerade Thema war, der wäre runtergebrannt und hätte eine Flanke aus dem Lauf geschossen und drinnen wäre ein Mittelstürmer gewesen, ein konkreter, der den Kopfball ins Tor gehechtet hätte. Was heißt das? Der richtige Neuner ist ja mittlerweile jetzt wieder im Kommen, aber wurde eine Zeit lang schon abgeschafft, weil man einen hängenden Neuner oder was auch immer das war, benötigt hat. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich auch die taktische Positionierung des Außenverteidigers oder des Seitenspielers, der mitgeht, völlig verändert, was die Spielweise im Spiel nach vorne betrifft. Unter anderem natürlich auch geschuldet gewissen Regeländerungen. Die Abseitsregel war zur Zeit, wo ich noch gespielt habe, anders als heute. Heute ist es wichtig, dass du als Seitenspieler in diesen Rückraum spielen kannst zwischen Tormann und Viererkette oder Dreierkette, was immer es aus sich ist und dann der Stürmer da hineingeht und vielleicht eine gute Chance vor sich hat. Also die Art und Weise, wie du dann vorne deine taktischen Aufgaben auszuführen hast, hat sich mit der Veränderung des Fußballs auch mit Regelveränderungen natürlich sehr verändert. Und der Joachim war einer der Ersten, der das schon bereits in seinem Spiel umgesetzt hat.
Darf man den Alltag aus dem Lauf flanken, Joachim?
Muss man. Muss man. Nein, es ist,
Frage ist ja, wohin?
Ja, das stimmt. Das ist wieder alles richtig. Ja. Es liegt sicher auch daran, dass es in den letzten Jahren mit der Rondo-Geschichte in den Trainings im Nachwuchs, wo das meiner Meinung nach überstrapaziert wird oder worden ist, keine Stürmer mehr gibt und keine Außenbahnspieler. Ja, ist logisch, weil das Rondo erzielt 6er, 8er, 10er und nichts anderes, weil du ja die Tiefe nicht hast, weil du nicht am Abschluss gehst, weil du viel auf Ballbesitz gehst. Das ist schon ein Grund, warum das in den letzten Jahren nicht. Man darf sich nicht wundern, dass die Spieler nicht mehr rauskommen. Ja, das ist wenn ich jeden Trend immer so mitgehe, mit Haut und Haaren verfolge, was da passiert, dann darf ich mich nicht wundern, dass gewisse Spielerarten nicht mehr rauskommen.
Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, was die Trainingsform Rondo ist, Alfred, magst du das für uns erklären? Oder lassen wir das den Joachim kurz erklären?
Ja, bitte. Hör schon, weil ich bin da. Nein. Also Joachim, bitte.
Ja, bei Rondos geht es hauptsächlich um Ballbesitzspiele, wo man mit wenigen Kontakten in einem kleineren Raum das löst. Das kommt aus dem Tiki-Taka. Ich glaube, der Guardiola ist da einer der Vorreiter von dieser Trainingsform. Hat natürlich Vorteile, weil du gewisse Sachen wie Passspieler und der Gegnerdruck sehr gut trainieren kannst oder Positionierungen sehr gut trainieren kannst. Ballsicherheit trainieren kannst. Aus meiner Meinung nach fehlt aber dann trotzdem die Tiefe des Torverteidigen, das wir vorher angesprochen haben, ja, weil es gibt ja in den meisten Rondos gibt es ja kein Ziel dann. Es geht nicht auf den Tor, aufs Tor, sondern es geht immer auf den Ballbesitz. Das heißt, du hast in erster Linie keine Spieler, die den Weg zum Tor suchen, und du hast in zweiter Linie keine Spieler, die den Weg verteidigen müssen. Und da kommen wir genau bei dem, was wir vorher schon besprochen haben, hin. Und ja, das hat eigentlich die letzten Jahre, ist vor allem im Nachwuchs dann extrem viel auf dem aufgebaut worden, auf den Rondos, weil man halt auch immer ja von der Barcelona-Zeit lebt oder jetzt da Manchester City, wobei der Guardiola hat sich auch verändert, ja, extrem. Und der hat sich auch weiterentwickelt, und das ist ja schon lange nicht mehr das, was er mit Barcelona gemacht hat.
Ich muss kurz was erwähnen.
Elemente aus der Bücher sind nämlich auch drinnen.
Nein, ich muss kurz was erwähnen noch, weil es hier von dem Rondo und so weiter handelt. Es hat eine Trainingsform gegeben, noch zu meiner Spielzeit. Das war das berühmte Ballhalten. Und zwar ohne Ziel. Du hast also im Training in einer Halbzeit, in einer Hälfte des Spielfeldes haben gespielt 8 gegen 8 oder 10 gegen 10, ist ja wurscht, nur Ballhalten. Das heißt, von Spieler A zu Spieler B zu Spieler C zu versuchen, den Ball so lange wie möglich zu behalten. Wenn ich einen Trainer sehe, der so eine Übungsform macht, dem entziehe ich die Lizenz.
Ja, du hast aber dann bei deinen Mannschaften
das nie gemacht, Spieler, gell, Alfred?
Du hast das Ball nie gemacht. Nein, du hast ihnen den Ball entzogen. Du hast Ballhalten ohne Ball trainieren lassen.
Nein, damit sie munter werden.
Ja. Naja. Naja, es ist jedenfalls nicht einfach. Aber da freut man sich eben dann schon, wenn es dann einen Spieler gibt, der dann einmal flanken kann und einer, der das verwerten kann. Aber insofern ist das jetzt die Chance für all die das bis jetzt nicht durften.
Joachim, weil Sie auch die Entwicklung eines Trainers angesprochen haben, Ihre Trainerstationen mit Sturm 2, Co-Trainer bei Sturm, Co-Trainer bei der Admira Amstetten, dann in der Akademie der Austria U18, Cheftrainer gewesen, dann eben Alltag. Da waren schon sehr viele unterschiedliche Stationen dabei. Wie wichtig ist es auch für einen Trainer, sich ständig weiterzuentwickeln? Gilt natürlich für jede Person, aber im Geschäft Fußball, der sich doch vielleicht ein bisschen schnelllebiger bewegt als viele andere gesellschaftliche Formen. Wie schwierig ist das auch für einen Trainer, neben der täglichen Arbeit immer up to date zu bleiben und sich immer auf den neuesten Stand zu bringen oder vielleicht auch das rauszupicken, um die eigene Trainerpersönlichkeit weiterzuentwickeln?
Ja, up to date bleiben finde ich jetzt nicht schwierig, weil das ist ja das, was ich gern mache. Ich versuche jetzt auch außerhalb, wenn ich nicht da bin im Büro oder am Platz draußen, versuche ich viel vom Sport, von der Sportwelt mitzukriegen. Es geht jetzt gar nicht so um Fußball, sondern ich bin ein extremer Sportfreak, was allgemein betrifft. Das heißt, bei mir rennt irgendwo, wenn ich daheim bin oder sonst rennt der Fernseher und es ist ja Curling oder es ist Dart oder es ist Skifahren, Mountainbiken. Ich bin extrem, was das betrifft. Also ich schaue mir alles gerne an und vor allem natürlich Mannschaftssportarten wie Basketball, Eishockey, das taugt mir irrsinnig. Deswegen finde ich das nicht schwer und auch nicht unangenehm für mich.
Frau unangenehm?
Ja, ich hab vier Frauen daheim, die können sich eh miteinander beschäftigen. Nein, die sind das gewohnt, ja, die lassen mich dann in Ruhe. Und ja, wenn es ganz schlimm ist, habe ich meinen eigenen Fernseher. Und das andere ist die persönliche Weiterentwicklung. Ich glaube, die hört sowieso nie auf, weil du nimmst immer wieder neue Sachen mit. Und es war für mich jetzt ja ganz schwierig, würde ich auch nicht sagen. Aber ich bin als Spieler, wie ich aufgehört habe, bin ich mit einer Vorstellung hingegangen und habe das bei den Sturmamateuren so durchgezogen, wie ich mir das gedacht habe. War dann sehr erfolgreich eigentlich und habe aber in Wahrheit nicht gewusst, was ich da habe oder wie das jetzt funktioniert. Das ist einfach, die Jungs haben aus der Hand gefressen. Das war mein Riesenvorteil. Die sind galoppiert ohne Ende, die wollten alle. Und habe dann jetzt in den letzten Jahren schon viel mitgekriegt und viel weiterentwickelt, was jetzt Trainer betrifft, was natürlich ganz was anderes ist wie Spieler. Weil du hast schon, denke ich mal, ein bisschen Ahnung von Fußball. Aber wie du das transportierst, ist halt das die Quintessenz aus dem Ganzen. Und ich war jetzt bis am Städten war ich, glaube ich, auf einem ganz anderen Niveau, wo ich jetzt bin. Und es war für mich ein Glücksfall, dort 1,5 Jahre jetzt in der Akademie zu arbeiten zu dürfen, weil dort musst du einfach viel genauer sein und du lernst einfach das anders zu transportieren, was du haben willst von den Spielern. Weil solange du im Profibereich bist, gehst du immer davon aus, das, was du sagst, das müssen alle verstehen. Und im Endeffekt verstehen es 3 von 25. Und das hat mir extrem geholfen in den letzten 1,5 Jahren, mich da weiterzuentwickeln, auch jetzt mehr in die Richtung oder eigentlich meine eigene Spielerkarriere dann abzuschließen und dann wirklich in das Trainergeschäft jetzt reinzukippen und reinzustehen, obwohl ich jetzt schon 5 Jahre drinnen war. Das war eigentlich ein Glücksfall für mich, dass ich das machen habe können.
Also diese Arbeit in der Akademie der Wiener Austria als U18-Cheftrainer.
Ja, genau.
Alfred.
Ja, ich möchte sofort anschließen an das, was der Joachim sagt. Und der Martin war ja dabei unlängst bei Doc und Tore, wo ich thematisiert habe, die Balance, die es gilt, endlich zu schaffen zwischen Ausbildung bei Spielern und Bildung bei Spielern. Und dasselbe gilt für Trainer. Trainer werden ausgebildet in der Trainerakademie etc. Aber bis der Trainer überhaupt ein Bild davon hat, was es bedeutet, Fußballtrainer zu sein, und der Joachim hat das gerade jetzt perfekt beschrieben, zu Beginn wusste er nicht, was er tat etc. etc., das lernst du auch erst. Und auch hier gilt es anzusetzen, auch die Trainer brauchen ein Bild davon, was es heißt, Trainer zu sein. So wie die Spieler eines brauchen, was es heißt, Spieler zu sein, was heißt überhaupt Fußball zu spielen, jenseits von allen möglichen Arten der Taktik oder des Systems etc. etc. Und da, glaube ich, haben wir einen großen Nachholbedarf bei den Spielern und natürlich auch bei den Trainern. Endlich bildschaffende Entitäten.
Ja, und ich möchte es nur ergänzen, es ist ja nichts anderes wie bei Spielern. Wir haben mit 17, 18, 19, 20 Talente, teilweise unglaubliche Talente in Österreich, auch dank Salzburg, die aber dann auch teilweise verliehen werden. Aber jeder Spieler und auch der Joachim und auch der Alfred jeder Spieler entwickelt sich natürlich im Laufe der Zeit weiter. Und deswegen sagt man nicht umsonst, Spieler, die dann Ende 20 sind, haben einfach noch mehr Erfahrung, wissen in gewissen Situationen, wie sie umgehen. Manche auch noch über 30, Andy Ulmer kann man das zum Beispiel auch noch sagen. Und genauso wird es bei Trainern sein. Und das sollten sich vor allem jene immer wieder vor Augen halten, die entscheiden, welcher Trainer in welchem Alter meinen Verein, meine Mannschaft, in dem Fall meine Kampfmannschaft, meine Profimannschaft trainiert. Denn ein Trainer, der 34 ist, 35 ist, auch der ist ein Talent, auch der hat viel Qualität, aber die Lebenserfahrung, die kann man natürlich erst haben, wenn man vielleicht schon 40, 45, wenn man es 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre macht. Insofern glaube ich, dass das natürlich, was für Spieler gilt, auch für Trainer gilt. Also letztlich für Menschen. Punkt.
Punkt. Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Es gäbe noch so viele interessante Themen mit Joachim Standfest zu besprechen. Wir haben 45 Minuten schon auf der Uhr. Ich habe mir da noch einige Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel die Länderspieltore, ja auch ganz interessant, weil Joachim Standfest immer einer war, der am Ende getroffen hat. Dann, wenn es wichtig geworden ist, 2-2 gegen Schottland oder das 3-1 beim 3-2-Sieg gegen die Elfenbeinküste, da auch noch einen Assist beigesteuert. Dann inskribiert war Joachim Standfest ja auch auf der Uni Graz. Telematik. Kurzer Zwischeneinwand, ich weiß nicht, was Telematik ist.
Das ist beim Skispringen. Das ist der Telemark-Sprung. Ja,
von dem kommt es.
Das kann man studieren, nur den Aufspringen.
Ja, na. Soll ich jetzt erklären, was Telematik ist?
Weiß ich auch nicht mehr.
So lange habe ich auch nicht studiert. Nein, es war, Telematik ist alles, was Computer betrifft, Programmierung, Software Engineering.
Das heißt, sind Sie denn auch so ein datengetriebener Trainer?
Nein, ich schaue mir schon gern an, aber ich betrachte das sehr mit Vorsicht, das Ganze. Weil, ja, kein Spiel ist ähnlich und dann immer irgendwelche Daten oder sogar Spieler zu vergleichen, das ist für mich nicht möglich. Ich schreibe übrigens meine Facharbeit für die Pro-Lizenz, schreibe jetzt auch über GPS-Daten und ja, da habe ich mich jetzt viel damit beschäftigt und da irgendwie Spieler zu vergleichen, weil es auch um das Thema geht, Spieler miteinander zu vergleichen, ist, ja, kann ich jetzt schon vorwegnehmen als Quintessenz meiner Facharbeit, dass das praktisch nicht möglich ist, dass man da noch ja, sehr aufpassen muss mit den Daten, die man zur Verfügung gestellt kriegt.
Alfred, zum Thema Daten möchtest du auch was sagen oder führt uns das dann zu weit?
Nein, es führt uns nicht zu weit. Sondern ich erinnere nur an Data bei Raumschiff
Enterprise,
The Next Generation. Nein, Alfred nicht.
Alfred Data.
Dann sage ich Dankeschön in die...
Alfred wollte ihn noch sagen... Ja, Alfred, nein, ich wollte nur sagen, weil du heute hier so viel Zustimmung bekommen hast. Das ist jetzt, hat nichts nur mit deinem Geburtstag zu tun. Ich glaube, da spreche ich im Namen von Joachim. Aber möglicherweise im neuen Lebensjahrzehnt, Alfred, haben wir heute festgestellt, dass du ein neues Geschäftsmodell eröffnen könntest, nämlich Trainer-Consulting.
Da hast du recht.
Das oder vielleicht ist im Trainerteam von Alltag noch ein Platz frei.
Nein, Consulting, ja, wir brauchen ihn ja noch, bitte, hallo. Ja,
vielleicht kann er Stürmer auch noch spielen. Vielleicht geht's noch. Vielleicht geht da noch was.
Na gut, nachdem sich der Alfred ja dann wieder nach unten nivellieren will, nach seinem Geburtstag, also in ein paar Jahren, ist er wieder frisch und knackig.
Ja. Also ist er jetzt auch. In 30 Jahren, wenn du schon über 70 bist, bin ich wieder 30, dann kannst du mich einsetzen als Zehner,
wie ja,
du vorhin gesagt
hast. Ja.
Perfekt. Dankeschön. In die Runde hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Joachim Standfest. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben. Es geht gegen die WSG, dann Austria Klagenfurt, dann Austria Lustenau und dann Sturm und dann ist länderspielbedingte
12 Punkte. Pause. Bravo.
Oh, eine Forderung.
Würde ich nehmen, ja. Ohne. Umgeschaut würde ich es nehmen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke auch.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Wie Sie es gewohnt sind, gibt es natürlich jetzt auch noch die Programmhinweise. Was gibt's auf Sky Sport Austria diese Woche? Am Freitag startet die Premier League mit dem Spiel Burnley gegen Manchester City um 20.45 Uhr. Am Samstag gibt's ein Arsenal gegen Nottingham Forest. Die Bundesliga-Konferenz der dritten Runde steht natürlich auch auf dem Programm und DFB-Pokal. Das haben wir auch für Sie auf Sky. Am Sonntag gibt's dann natürlich die restlichen Spiele der österreichischen Fußball-Bundesliga, Talk und Tore. Und am Montag gibt's auch wieder Premier League, Manchester United gegen Wolverhampton. Also Sie sehen, Sie sind wunderbar aufgehoben bei uns an diesem Fußball-Wochenende. Ich bedanke mich, dass Sie heute wieder dabei waren beim Audiobeweis auf Sky Sport Austria und freue mich schon aufs nächste Mal.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.